Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter einen Abschnitt stellen aus dem Propheten Habakuk. Und zwar Habakuk Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Habakuk Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Wir hören hier das Wort Gottes. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend, und sein Recht und sein Ansehen geht von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese, seine Kraft, macht es zu seinem Gott. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt. Und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Soweit das Wort Gottes für diesen Sonntag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, an den kommenden Sonntagen, an denen ich Ihnen mit dem Wort Gottes dienen darf, möchte ich mit Ihnen gemeinsam auf die Botschaft hören, die Gott dem Propheten Habakuk gegeben hat. Und ich möchte diese gesamte Predigtreihe unter das Thema stellen, der Glaubende harrt auf Gott. Er harrt aus im Glauben. Im Glauben. Bei der Wahl dieses Themas stand mir der ja sicherlich bekannteste Vers aus dem Buch Habakuk vor Augen. Es ist der Vers, den wir in Kapitel 2, Vers 4b finden. Dort verkündet der Prophet Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieses Wort ist im Neuen Testament dreimal zitiert. Und nicht irgendwo, sondern an zentralen Stellen. Einmal in Römer 1, dann in Galater 3 und dann noch einmal im Hebräerbrief Kapitel 10. Ich will heute nicht auf diese Stellen eingehen und darauf eingehen, wie dieses Wort zitiert worden ist, jeweils im Neuen Testament. Darauf kommen wir später in einer der nächsten Predigten. Ich will heute nur erklären, wie ich zu der Begründung, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und das Begründen, der Glaubende erharrt auf Gott. Und wenn ich dann eine Überschrift über den heutigen Predigtabschnitt setzen soll, dann möchte ich folgende Überschrift darüber setzen. Harren auf den Gott, erstens, der uns belastet, der uns eine Last auferlegt. Zweitens, harren auf den Gott, der scheinbar schweigt, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir zu ihm flehen. Und drittens, harren auf den Gott, der, wenn er antwortet, uns bisweilen nur umso rätselhafter erscheint. Harren auf den Gott, erstens, der uns belastet, der uns eine Last auferlegt. Zweitens, der scheinbar schweigt, wenn wir zu ihm rufen. Und drittens, der, wenn er antwortet, bisweilen so antwortet, dass er uns nur umso rätselhafter erscheint. Erstens also, harren auf den Gott, der uns eine Last auferlegt. Ihr Lieben, wer war Habakuk eigentlich? Und wir lesen gleich in Vers 1 von ihm, er war ein Prophet. Wann er genau lebte, wird nirgendwo direkt gesagt. Aber aus einigen Aussagen des Buches geht ziemlich deutlich hervor, dass Habakuk in der Zeit unmittelbar vor der babylonischen Gefangenschaft lebte. Unmittelbar in den Jahren, die der babylonischen Gefangenschaft vorangingen. Mit anderen Worten, Habakuk, er war ein Zeitgenosse des wohl bekannteren Propheten Jeremia. Die babylonische Gefangenschaft, sie begann im Jahr 587 vor Christi Geburt. Und ungefähr so 10 oder auch 20 Jahre vorher, da entstand dieses Buch des Propheten Habakuk. Also es begann ungefähr um das Jahr, sagen wir mal, 600. Und zu jener Zeit regierte in Juda der König Jojakim oder Jejojachim, wie er hier in der Schlachterübersetzung übersetzt ist. Aber meistens kennen wir ihn noch unter diesem Namen Jojakim. Und Jojakim, er regierte von 608 bis 598 vor Christi Geburt. Und in der ersten Schriftlesung haben wir ja einiges von diesem König erfahren, unter dem Habakuk lebte. Aber nochmal zurück zu Habakuk. Habakuk, er hatte ganz offensichtlich in seiner Jugend die Erweckungs- und die Reformationszeit unter dem König Josia miterlebt. Und dann wurde Josia in einer Schlacht getötet. So alt war er noch nicht. Er hätte noch länger leben können durch den ägyptischen Pharao Necho. Und dann kam sein Sohn auf den Thron, Joahas. Aber Joahas war im Gegensatz zu seinem Vater ein Gottloser, ein gesetzloser König. Und glücklicherweise, so könnte man sagen, regierte er nur 3 Monate und dann wurde er von dem Pharao, von dem König von Ägypten abgesetzt. 3 Monate. Nun ja, das kann man wegstecken, so würden wir vielleicht sagen. Aber eben dann kam dieser König Jojakim an die Macht, der Bruder von Joahas, also ebenfalls ein Sohn von Josia. Ebenfalls ein Mann, der in einem frommen Elternhaus aufgewachsen war. Und von Jojakim wird berichtet, er regierte 11 Jahre. Es war eine noch gottlosere Zeit. Dieser Jojakim, er herrschte, er regierte noch gottloser. Das Buch Habakuk beginnt mit dem Satz, der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Ausspruch. Eigentlich steht hier ein Wort, das abgeleitet ist von belasten. Eigentlich können wir aber so folglich übersetzen auch die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Oder auch die Traglast, die wie so ein Joch auf seinen Schultern lag. Also das, was Gott seinen Knecht hier schauen ließ, das war diesem Mann eine Last, das beschwerte diesen Propheten. Wir lesen einmal von dem Propheten Jeremia etwas Ähnliches. Eigentlich will ich nicht mehr Botschaften, eigentlich will ich nicht mehr weissagen, so sagt Jeremia. Aber wenn ich jetzt verschweigen wollte, dann brennt es in meinen Gebeinen wie Feuer. Jeremia 20. Oder auch Paulus schreibt etwas Ähnliches in 1. Korinther Kapitel 9. Er sagt, wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das gar kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet. Oder es liegt mir eine Last auf, eine Notwendigkeit. 1. Korinther 9, Vers 16. Menschen, auf die Gott seine Hand gelegt hat, Menschen, die von Gott beschlagnahmt sind, sie können nicht anders, als Gott Folge leisten, als ihm gehorchen. Und diese Last, die Habakuk hier schaut, eben, sie macht den Propheten nicht high. Sie versetzt ihn nicht in eine euphorische Hochstimmung. Sie macht ihn nicht happy, sondern im Gegenteil, diese Last, sie scheint diesen Mann eher zu erdrücken, eher zu erdrosseln. Vor welchen Fragen sieht sich denn Habakuk gestellt? Und wenn wir es einmal ganz allgemein sagen wollen, dann können wir sagen, es ist das Thema der Geschichte. Es ist ganz einfach die Frage, was hat dieser Gott mit dieser Weltgeschichte überhaupt zu tun? Wie wird Gott in dieser Welt sein Recht, ja sich selbst, durchsetzen? Wenn wir die Frage so formulieren, dann kommen wir gar nicht umhin, auch einmal an unsere eigene deutsche Geschichte zu denken. Denken wir nur einmal an das vergangene Jahrhundert. Was haben in diesen 100 Jahren Menschen nicht alles einander angetan? Zwei Weltkriegen. Wie viel Leid. Wie viel unermessliche Tränen. Wie viel Vertreibungen. Wie viele Verwerfungen. Wie viel Verzweiflung. Wie viel schlaflose Nächte. Wie viel Schmerz. Wie viel Elend. Wie viel Tod. Und wenn man nun mit unbestreitbaren Belegen vielleicht noch darauf hinweisen könnte, nun ja, das alles war zwar furchtbar, war zwar schrecklich, aber die Gemeinde Gottes ist dadurch gewachsen. Es sind dadurch viele Menschen zu Christus gekommen. Durch all das Leid haben viele Menschen wieder angefangen, nach Gott zu fragen. Und derartiges mag vorgekommen sein, aber aufs Ganze gesehen hat eher die Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit zugenommen. Und dann kam die Wende, die sogenannte Wende. Für manche von euch ist das, selbst das, Geschichte schon. Und endlich, so dachten wir, endlich ist Deutschland frei vom Kommunismus. Und kaum, dass wir diesen Gedanken angefangen haben zu denken, ist erst gerade eben eine Partei in ein Landesparlament eingezogen, die ganz bewusst kommunistisch sein will. Und wenn wir nun in die Zukunft blicken, was wird von diesem christlichen Abendland, sagen wir in 50, in 100 Jahren, übrig bleiben? So viel nur zur äußeren Geschichte. Ihr Lieben, diese Fragen können uns belasten. Aber blicken wir in die Gemeinden hinein. Die moderne Theologie. Wie verwüstend hat sie gewirkt und wirkt noch immer durch. Und inzwischen machen wir uns doch nichts vor, bis hinein in die Freikirchen. Warum ist das so in der Kirche? Warum hat Gott so viel Irrlehre zugelassen? Warum wurde der Glaube von so vielen Menschen kaputt gemacht, zerstört? Warum wächst jetzt eine Jugend heran, die selbst dann, wenn sie noch in Gemeinden hineingeht, in vielen Gemeinden jedenfalls, kaum noch das Wort Gottes hört? Kommt das irgendwann einmal zum Ende? Kommt hier noch irgendwann einmal eine Kehrtwende? Oder geht das immer so weiter? Immer steiler, hinab in den Abgrund. Es mag sein, dass wir uns als Erwachsene inzwischen daran gewöhnt haben. Aber welche Perspektive haben eigentlich unsere Kinder? Was können wir da eigentlich unseren Kindern mitgeben? Menschen haben immer Fragen gehabt. Aber im 19. Jahrhundert waren es wohl vor allem Fragen, die in Beziehung zwischen Glaube und Naturwissenschaft standen. Auch heute sind diese Fragen unbestritten noch da. Aber ich habe den Eindruck, was uns heute eher umtreibt, was uns heute eher zu schaffen macht und unterschwellig an uns nagt, vielleicht uns auch manchmal zu resignieren und zu zermalmen droht, das ist die Frage nach der Geschichte mit seiner scheinbar alles mit sich reißenden Dynamik. Man kommt ja kaum zur Ruhe. Die Geschichte auch, die uns vielfach erscheint wie eine breite, alles unaufhaltsam mit sich fortschleppende Flut. Und die Geschichte, die wir vielfach erfahren wie einen großen Saugarm, der alles zu verschlingen droht. Oder aber Man passt sich einfach an, man taucht einfach weg. Da hat eben gerade ein junges Mädchen das Bekenntnis ihres Glaubens abgelegt. Sie hat versprochen, dem Herrn treu zu folgen, und zwar im Leben und im Sterben. Das sind große Worte. Und dieses zu halten, kann niemand. Niemand aus eigenem Vermögen. Wer sind wir denn? Und schon gar nicht gegenwärtig, wo sich alles so schnell ändert, wo alles so schnell wechselt, nichts wirklich fest zu sein scheint. Und auch ein Habakuk. Er wäre damals zweifellos mitgerissen worden von den damaligen Trends. Die Babylonier kamen, dann kamen die Ägypter, dann die Moabiter, die Edomiter. Man kommt doch kaum zur Ruhe. Und dann die Gottlosigkeit im Volk selbst, die bei Joahas wieder einsetzte und bei Jojakim dann voll durchschlug. Aber dieser Habakuk, er hatte einen Halt. Er hatte eine Orientierung. Warum? Nun deswegen, weil er im Unterschied zu den Menschen um ihn herum eine Perspektive hatte. Auf Gott. Aber diese Sicht, diese Schau, wie es hier in Vers 1 heißt, was er geschaut hatte, das führt noch einmal Habakuk nicht in eine religiöse Hochstimmung, sondern dies ist ihm eine Bürde, eine Not, eine Pein, die an ihm nagt. Denn das, was Habakuk schaut, das ist Unheil, das ist Unrecht, das ist Bedrückung. Das sind Gräuel, das ist Gotteslästerung und das ist Gewalttat. Und dieser Habakuk, er nimmt diese Wirklichkeit um sich herum wahr. Er nimmt sie so wahr, wie Gott sie sieht. Er sieht also seine Umgebung im Licht Gottes und er sieht sie als das, was es ist, als Abfall von Gott. Und ihm ist klar, so lange war es noch nicht her, dass es auch anders ging. So lange war die Reformation unter Josia eben noch nicht vorbei. Damals, als das Volk umgekehrt war, als die Baals und die Astarten beseitigt wurden und der Tempel Gottes errichtet wurde, renoviert wurde, ausgebessert wurde. Man fing wieder neu an. War das nicht deine Perspektive? Aber nun scheint alles weggeblasen. Es scheint so zu sein, als wäre niemals das Wort Gottes in Jerusalem verkündigt worden. Und in dieser Situation wendet sich dieser Belastete, dieser bedrückte Habakuk im Gebet an Gott. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt unserer Predigt. Habakuk, er ruft im Gebet zu Gott. Doch dieser Gott, er antwortet nicht. Er schweigt. Ich lese nochmal die Verse 2 bis 4. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos, es ist ohnmächtig. und das Recht bricht nicht mehr hindurch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Und darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Wenn wir diesen Propheten Habakuk einmal mit anderen Propheten vergleichen, die uns bekannt sind, dann fällt sofort auf, dass wir hier bei diesem Propheten Habakuk nicht vernehmen, dass er den Auftrag erhielt, an die Öffentlichkeit zu treten und zu predigen. Nein, dass diesem Habakuk von Gott gegebene Amt war es, zunächst einmal zu schauen, zunächst das einmal auszuhalten, was los ist, und dieses Geschaute dann im Gebet, im Flehen vor Gott zu bringen. Und damit erinnert uns Habakuk an viele der Psalmensänger. Denken wir etwa an Psalm 13, wir wollen ihn nachher singen. Dort betet David einmal ähnlich: Wie lange, o Herr, willst du mich vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Du versteckst dich gleichsam vor mir. Bereits sein Name, Habakuk, wenn wir ihn übersetzen wollen, er weist auf diesen Umstand hin, dass er ein Beter ist. Denn Habakuk heißt auf Deutsch Ringer oder Umklammerer. In der Schlachterübersetzung steht das unten auch in der Fußnote erklärt. Habakuk, er war der vor Gott im Gebet rang. Er war ein Beter vor Gott. Und dieses Gebet des Habakuk, übrigens damit endet es nicht. Wunderbar, aber damit fängt Habakuk an, es beginnt mit einer Klage. Es beginnt mit einem Ruf der Verzweiflung. Und zunächst einmal ist es ja eine Klage angesichts der Zustände innerhalb des Volkes Gottes, angesichts dieser Treulosigkeit. Noch einmal, Joachim, der König, er hätte es besser wissen können. Er hatte einen frommen Vater, Josia. Aber dadurch, dass man in einer christlichen, in einer frommen Familie aufwächst, ist man auch nicht selbst automatisch fromm. Es ist gut, in einer frommen Familie aufzuwachsen. Aber irgendwann ist die Frage an jeden Einzelnen: Glaubst du auch? Von Joachim lesen wir die erschütternde Information: Er tat das, was in den Augen des Herrn böse war. Und vorhin lasen wir in 2. Könige 24, er erfüllte Jerusalem mit unschuldigem Blut. Nicht wahr? Macht Menschen, wenn sie denn an der Macht sind, dann gehen sie über Leichen. Heute, wie auch damals, er erfüllte Jerusalem mit unschuldigem Blut. Und das alles, das schaut dieser Habakuk. Er sieht es so, wie Gott es sieht. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts. Vers 3. Du lässt mich Bosheit sehen. Und du, Herr, schaust dem Unheil zu. Nicht nur das, die Bürger Jerusalems, durch diese Gottlosigkeit führt es dazu, dass die Bürger sich gegenseitig bekämpfen. Vers 3b wird das gesagt. Bedrückung, Gewalttat ist vor meinen Augen. Es wird vor meinen Augen begangen. Es ist Streit da, Zerrüttung, Hass aufeinander. Es ist ja keineswegs so, dass wenn von oben ein Terrorregime da ist, dass dann die Menschen zusammenrücken, einander helfen. Nö, keineswegs. Dann ist häufig jeder sich selbst der Nächste, und dann kommt die ganze Ichhaftigkeit des Menschen heraus, die vielleicht manchmal noch in einer Kultur, in einer Zivilisation etwas eingedämmt wird. Und dann Vers 4, das Gesetz es wird kraftlos. Wir würden sagen, hier zeigt sich wieder einmal die Geduldigkeit von Papier. Das Gesetz, es ist ohnmächtig geworden. Das Gesetz, es ist zwar noch da, es ist nicht völlig vergessen, aber es ist gleichsam in einer Schublade verschwunden. Es gilt faktisch nicht mehr. Es kommt nicht zum Vorschein. Hier steht im Hebräischen das Wort Torah. Und das weist darauf hin, dass Habakuk hier zunächst einmal tatsächlich die sündige Situation in seinem eigenen Volk vor Augen hat. Der Gottlose, er bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Vers 4b. Der Gerechte, er weiß jetzt gar nicht mehr, was er machen soll. Er weiß nicht mehr aus noch ein. Er weiß nicht mehr, wo er noch einen Schutzraum finden kann. Und noch etwas. Wenn es dann zu Urteilssprüchen kommt, dann geht dieses Recht verkehrt heraus. Mit anderen Worten, die Situation ist so pervertiert, so verdreht. Recht bekommen, wie will man das in einer solchen Situation? Nur wenige Jahre nach der Reformation des Josia hat das Volk Gottes bereits wieder Gott und sein Wort vergessen. Sie fragen nicht mehr nach Gott. Es herrscht Verderbtheit und es herrscht Korruptheit. Und bitte vergessen wir nicht, Habakuk ist durch Gott selbst in ein anhaltendes Gebet, in ein Rufen hineingeführt worden. Eben angesichts dieses Unrechts. Es ist nicht einfach sein menschliches Gerechtigkeitsgefühl, das ihn hier ins Gebet treibt. Nein, es ist Gott selbst, der ihm diese Last auferlegt. Und das Gesetz, es ist verdampft. Wie ein Nebel vor der Sonne. Es gibt es nicht mehr. Kommt nicht mehr vor. Und wie sieht es heute aus? Was heißt das? Nicht, dass wir keinen Gott haben sollen neben Gott. Wir haben es vorhin in den 10 Geboten gehört. Das gilt heute als fundamentalistisch. Heiligung des Sabbats oder im neuen Bund dann des Sonntags. Was hat das noch für eine Bedeutung in unserer Wochenendkultur? Du sollst nicht Ehe brechen. Die Zerstörung von Ehe und Familie geht auch in unserer Kultur durch und wird vom Fernsehunterhaltungsprogramm unterstützt, gefordert, ja propagiert. Und diese Situation, sie war damals auch kurz vor dem Untergang in Jerusalem. Und das schaut Habakuk. Und dieser Prophet, er wendet sich nun an Gott. Er schreit zu Gott: Herr, warum greifst du da nicht ein? Wie lange soll das noch so gehen? Habakuk wendet sich zunächst einmal an den, der ihm überhaupt noch Orientierung geben kann. Habakuk erfasst also nicht nur sehr genau die Lage des Volkes Gottes, sondern er steckt auch den Kopf nicht in den Sand. Er hat in diesem Durcheinander Orientierung. Er will Kurs behalten. Sehen Sie, das ist ja heute das Problem, wenn man mit Christen spricht. Entweder sie haben sich in eine Einstellung hinein verrannt im Sinn, ach, es ist sowieso Endzeit. Da ist sowieso alles aus. Da kann man nichts machen. Übrigens, das ist eine Einstellung, die sehr bequem ist, denn sie verpflichtet zu nichts. Oder aber man hört, ach, was hast du eigentlich? Es ist doch noch nicht alles so schlimm. Irgendwie kommt es auch wieder gut. Da muss man halt heute Kompromisse machen. Frage darum an uns. Woher, von welchen Maßstäben nehmen wir unsere Orientierung, um dann ein Urteil abgeben zu können über die Situation? Von welchem Maßstab hier beantworten wir die Fragen? Haben wir vielleicht überhaupt die Kraft, die Fragen zu beantworten, wie etwa, wo steht heute die Kirche, die Gemeinden, unsere Gemeinde? Wohin treibt der Evangelikalismus und wo steht unser Land? Wo steht Europa? Stellen wir diese Fragen überhaupt? Lassen wir diese Fragen überhaupt an uns rankommen? Und wenn wir die Fragen stellen, richten wir unsere Fragen an den, von dem allein wir Antwort bekommen können, der uns allein Orientierung geben kann. Habakuk stellt die Frage, wie lange, o Herr, bitte achten Sie einmal auf dieses Wort Herr. Nicht dieses Wort Herr, es bringt zum Ausdruck, was einen Knecht, eine Magd Gottes charakterisiert. Das Wort Herr, es macht den Unterschied aus zwischen dem, der Gott gehört und dem, der ihm nicht gehört. Es kann sein, ich weiß es nicht. Aber dass Habakuk, bevor der Herr seine Hand auf diesen Propheten legte, bevor der Herr zu ihm sprach, er die ganze Situation vielleicht ein bisschen schlimm fand, aber nicht so furchtbar, wie Gott sie sieht. Aber nun wendet er sich an seinen Herrn. Und bei allem um sich herum blicken, bei allem Wahrnehmen, was in Jerusalem, in Juda so abgeht. Habakuk, er behält seine Orientierung. Er blickt auf seinen Herrn. Und er wendet sich an den, von dem er glaubt, dass er der Herr der Geschichte ist. Dass er alles lenkt und alles leitet. Ihr Lieben, natürlich könnte man jetzt fragen, ja, wenn man sich angesichts der Situation an den Herrn wendet, wird da nicht die Not nur noch größer, nur noch schlimmer? Ist es nicht vielleicht geradezu angenehmer, nicht so genau hinzuschauen? Sich nicht so über die Zeit zu empören oder aufzuregen, als sie nun für den lebendigen Gott zu bringen? Ja, gewiss. Wenn wir uns im Licht Gottes sehen, dann erschrecken wir. Wir erschrecken dann vor uns selbst und wir erschrecken, in welcher Situation wir leben. Denken wir an Jesaja. Als ihm der Herr im Tempel erscheint, da ruft er nur noch aus: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und ich lebe in einem Volk von unreinen Lippen. Petrus, der Herr war ihm begegnet beim Fischzug. Und er ruft nur noch eins aus: Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat Angst. Ihn packte die Furcht vor diesem Gott. Ist es da nicht besser, lieber wegzulaufen? Oder Johannes, der Apostel, auf der Insel Patmos, als er den Herrn sah, er fiel zu seinen Füßen wie tot. Ja, ihr Lieben, vergessen wir das nie. Es ist in gewisser Weise eine Qual, vor Gott zu stehen. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat vor mir. Da zerbricht zunächst einmal auf jeden Fall dieses kleinbürgerliche Gottesbild vom lieben Gott, den es nicht gibt. Habakuk, er versteht seinen Herrn nicht mehr. Gottes Regierungsweise ist ihm dunkel. Wie lange, Herr, rufe ich schon und du hörst nicht? Übrigens, Habakuk fragt hier genau gleich, wie auch der Unglaube zu fragen pflegt. Wie kann Gott das zulassen? Warum lässt Gott das zu? Also wenn es so weitergeht, dann schwöre ich diesem Gott ab. Aber eben nicht nur der Unglaube fragt so, sondern auch der Glaube. Aber in einer Haltung des Glaubens wendet er sich dann an den Herrn. Kürzlich traf ich mich mit einem älteren Bruder und er sagte mir angesichts seiner gemeindlichen Situation, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Geschweige denn, was ich machen soll. Ich weiß es nicht mehr. Er war Ältester auch in seiner Gemeinde. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr aus noch rein. Habakuk ruft hier auch aus, warum lässt du mich diese Bosheit sehen, diesen Frevel, diesen Jammer, dieses Unheil? Habakuk, ihn belastet diese Situation. Er läuft nicht einfach weg, sondern er wendet sich an Gott und wiederholt schreit er zu Gott: Wie lange schon rufe ich zu Gott, immer und immer wieder? Und jetzt mal ganz ehrlich, würden wir da nicht sagen, also dieser Mann, der hat es verdient, dass Gott jetzt antwortet. Dass Gott jetzt eingreift. Habakuk, ihn bedrängt ja nicht nur die Situation des Volkes, sondern dass Gott gleichsam tatenlos zuschaut. Du schaust das Unheil an. Also im Sinn von untätig zusehen. Und Habakuk schreit zu Gott: Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du handelst nicht. Ich denke einmal, das ist die Erfahrung, die jeder von uns gemacht hat. Die jeder Beter schon mal gemacht hat. Und dann antwortet Gott. Und Gottes Antwort macht alles nur noch rätselhafter. Lesen wir noch mal die Verse 5 bis 12. Seht euch um unter den Heidenvölkern, sagt Gott hier. Schaut umher, verwundert und entsetzt euch, also nicht und seid getröstet oder was. Denn ich, spricht Gott, tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählt. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher. Von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie Adler oder wie Geier, der sich auf sein Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter, sie streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für die Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese, seine Kraft, seine Power, macht es zu seinem Gott. Soll das nun die Erhörung des Gebetes eines Mannes sein, der vor Gott auf den Knien liegt, der vor Gott im Gebet ringt? Ist das die beharrliche Antwort eines Mannes, der sich danach sehnt, dass Gott endlich eingreift? eben, dass Gott nicht tatenlos zuschaut. Bitte, es geht doch schließlich um Gottes Volk, nicht um mein Volk. Ja. Ja, das ist die Antwort Gottes. Gott spricht hier ausdrücklich in der Ich-Form. Aber diese Antwort ist eigentlich nichts anderes als nur ein großer Schock. Denn hier bekämpft Gott gewissermaßen das Unheil im Volk Gottes mit einem noch größeren Unheil, mit den Chaldäern, also mit den Babyloniern. König Jojakim, das Volk Juda, das Volk Gottes. Ja, diese Leute wussten trotz allem Abfall und aller Gottlosigkeit wenigstens immer noch etwas von Gott. Das Gesetz, es war kraftlos geworden, aber immerhin, es war doch wenigstens noch da. Doch dieser babylonische König, Nebukadnezar, diese Heiden, diese Chaldäer, die hatten doch überhaupt keine Ahnung von Gott. Und Habakuk, ihm wird die Situation im Volk Gottes zu einer riesengroßen Last. Gott, greife ein. Und Gott sagt, ja, ich greife ein. Natürlich hatte Habakuk bei seinem Gebet im Sinn eine Änderung hin zum Positiven, eine Reformation. Vielleicht so, wie er das kannte zur Zeit von Josia. Aber dass die Babylonier jetzt auch noch kommen, nicht die Ägypter waren schon da, die Edomiter, die Moabiter und jetzt auch noch die Chaldäer, das war das Letzte. Das war nun wirklich das Letzte, was er ersehnte. Wieso, ihr Lieben, wieso eine solche Antwort? Wie ist das möglich von Gott? Denn bitte lesen wir genau. Es heißt hier nicht in Vers 6, ich lasse jetzt auch noch die Babylonier zu, sondern es heißt viel deutlicher, ich erwecke die Chaldäer. Ich initiiere das. Wie ist das möglich, dass Gott der Herr die eine Katastrophe in der Geschichte wegnimmt und dafür eine andere an deren Stelle setzt, die uns noch gottfeindlicher und noch schrecklicher vorkommt? Nicht wahr? Da fleht ein Mann, dem Gott selbst dieses Anliegen als Last auf seine Seele gelegt hat, zu Gott im Herrn. Er bittet darum, dass Gott sein Volk aus der Ungerechtigkeit herausführt, dass Gottes Gesetz wieder Kraft gewinnt in seinem Volk, dass er sein Volk herausführt aus der Tyrannei der Gesetzlosigkeit, der Gottlosigkeit, des Eingekesseltseins in Verblendung und Blindheit. Und Gott antwortet dadurch, dass er sein Volk tatsächlich von der Unterdrückung der Gesetzlosigkeit dieses Regimes seines Jojakim befreit, aber so, dass er für dieses Volk heidnische Tyrannen und Unterdrücker erweckt, die das Volk doch noch brutaler zermalmen. Denn bitte, wer waren die Chaldäer? Das ist genau das Volk, zu dem einst Abraham gehörte. Als er in Ur, in Chaldäa lebte, in Mesopotamien. Aber aus diesem finsteren Volk rief Gott den Abraham heraus. Zieh da weg, zieh da raus. Zunächst nach Haran und dann in das Land Kanaan. Auch im Buch Hiob hatten wir kürzlich von den Chaldäern gelesen, diesem Räubervolk. Da kommt der Bote zu Hiob, der einzig Überlebende, und sagt, die Chaldäer, die haben sich in drei Gruppen aufgestellt und sie sind über die Kamele hier gefallen und haben sie weggenommen, verschleppt und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein, um es dir mitzuteilen. ein räuberisches Volk. Wenn man vielleicht hofft, vielleicht im Geheimen, naja, vielleicht haben sich die Chaldeer ein bisschen gebessert. Lesen wir nochmal, was hier steht. Was Gott hier an den Habakuk, dem Habakuk sagt, Vers 6. Ein bitterböses, ein ungestümes Volk, das durch die Weiten zieht mit einem einzigen Ziel, zu erobern, was ihm nicht gehört. Vers 7, ein schreckliches, ein furchterregendes Volk. Vers 7, sein Recht geht von ihm selbst aus. Das heißt, er bestimmt, wo es lang geht, was Recht ist. Vers 9, sie fegen die Gefangenen zusammen wie Sand. Schert sie doch nicht. Vers 10, dieses Volk ist spottet über Könige und für Fürsten. Andere hat es nur Gelächter übrig. Den erledigen wir zum Frühstück oder Ähnlichem. Und seine eigene Kraft, das macht es zum Gott. Man vertraut auf sich selbst. Und diese Leute erweckt der Herr. Spielt hier nicht Gott ein grausames Spiel mit seinem Propheten? Wäre es da nicht wirklich besser, wenn Gott gar nicht auf das Gebet Habakuks eingegangen wäre, als dass er ihm eine solche Antwort gibt? Ja, ja, während der Zeit des Jojakim war das öffentliche Leben in Jerusalem vergiftet. Die Stadt, sie wurde mit Blut gefüllt. Aber nun die Chaldäer? Wenn wir den Eindruck haben, schlimmer geht's nimmer, oh doch, geht es so nicht oft in der Geschichte. Nicht denken wir mal an unsere eigene Geschichte. Da hatte Hitler Europa überzogen. Und als man ihn beseitigt hatte, da kam in Osteuropa Stalin auf. Was war denn der Erfolg? Und diese Offenbarung gibt Gott dem Habakuk und seinem Volk ringsherum. Und achten wir mal, was hier steht. Das heißt, ihr würdet es nicht glauben, wenn es euch erzählt würde, was hier passiert. Also mit anderen Worten, diese Botschaft ist im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Man will es eigentlich gar nicht weiter sagen. Glaubt sowieso keiner. Und Gott beginnt seine Botschaft sogar noch mit der Aufforderung, verwundert und entsetzt euch. Mit anderen Worten, eine solche Handlungsweise ist von unserem Gott alles andere als naheliegend. Ja, das Handeln Gottes, es ist uns oft ein Rätsel. Es kommt uns oft sehr fremd rüber. Und Gott antwortet hier dem Propheten und darüber hinaus dem ganzen Volk. Er sagt, gut, gut, ich erhöre dein Gebet. Ich werde die Gottlosigkeiten des Regimes unter Jojakim nicht länger dulden. Ich werde dieses System beseitigen. Und dazu gebrauche ich die Chaldäer, die Babylonier. Habakuk, der es bereits nicht verstehen konnte, warum Gott eine dermaßen gewaltige Gottfeindschaft wieder in seinem Volk zuließ und dann auch so lange dazu schweigt, ihm wird nun gesagt, dass Gott beabsichtigt, brutale Heiden als Gerichtswerkzeuge für das Volk Gottes einzusetzen. Und mit einer solchen Antwort, nein, Habakuk hatte damit nicht gerechnet, geschweige denn, dass er sie erhofft hat. Und wer kann das fassen? Ist das nicht tatsächlich unglaublich? Und wenn Gott so handelt, auf diese Weise handelt, gewinnt dann nicht doch das Böse Überhand über das Gute? Wir werden noch sehen, wenn wir dieses Buch weiterlesen, dass auch das die Frage ist, die Frage in der Geschichte. Wenn Gott das so macht, wird er nicht doch das Böse schlussendlich triumphieren? Später in diesem Buch schreibt Habakuk, der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Ja? Ja, in einer solchen Situation ist Glauben, ist ein beharrlicher Glaube an Gott unverzichtbar. Gegen allen Anschein, gegen alles, was uns so vor Augen tritt und was uns so begegnet um uns herum. Da ist ein Glaube nötig, wohlgemerkt, nicht um uns den Chaldäern zu unterwerfen. Nicht um zu sagen, ach, es ist Endzeit, es geht nicht anders. Sondern ein Glaube, um in allen diesen Schlägen von Schrecklichem zu noch Schrecklicherem die Hand Gottes zu sehen und sich unter die Hand Gottes zu beugen. Und darauf zu vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Habakuk erbeugt sich unter das Gerichtsgeschehen Gottes. Er beugt sich nicht unter die geschichtliche Situation, sodass er sie dann gewissermaßen fatalistisch als Schicksal hinnimmt oder sich in das Unvermeidliche fügt. Was soll man denn machen? Sondern indem er sich unter die Hand Gottes demütigt. Der Prophet Habakuk, er beugt sich unter den, der höher ist als er und dessen Gedanken weiterreichen, der einen unvergleichlich größeren Horizont hat als du und ich und den er gleich am Anfang seines Gebetes anruft als Herr. Und so kann er jetzt hier in Vers 12 sagen, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten mein Gott und mein Heiliger? Gott hat alles unter Kontrolle. Gott sitzt im Regiment. Dieses zu glauben, darauf zu beharren, auch wenn Habakuk es nicht versteht und wenn all seine Geschichtsbilder, die er sich in seiner Fantasie zurechtlegt, im Grunde alles unglaublich, unglaubhaft vorkommt. Trotzdem an einem festzuhalten, du bist und bleibst Gott, so bekennt Habakuk hier. Du bist der Heilige, so sagt es Habakuk hier. Und Heiliger, das heißt, wenn wir noch einen Vers weiterlesen, deine Augen sind zu rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Das halte ich im Glauben fest. Aber darauf kommen wir, so Gott will, in der nächsten Predigt. Aber sehen Sie, auf eines möchte ich heute noch hinweisen. Habakuk sagt hier nicht eigentlich, du bist der Gott. Du bist der Heilige, sondern er sagt, du bist mein Gott. Und noch mehr, du bist mein Heiliger. Ist das nicht eine merkwürdige Kombination? Mein Heiliger, was heißt das? Denn gerade weil Gott Gott ist, gerade weil Gott in seinem Gottsein und in seiner Heiligkeit unantastbar bleibt, zu rein, um nur irgendetwas Böses zu sehen, geht er gerade in seinem Gottsein und in seiner Heiligkeit durch den Sumpf der Weltgeschichte hindurch und auch durch den Morast deines und meines Lebens. Bist du nicht mein Gott und mein Heiliger? Gott ist sich eben in seinem Gottsein und in seiner Heiligkeit keineswegs zu fein, zu vornehm für unser Elend. Sondern er geht mit uns durch diesen Schlamassel und durch diesen Sumpf hindurch. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott und mein Heiliger? Eva, ich spreche dich jetzt mal an. Nimm dieses mit. Dieses, was Habakuk hier in Vers 12 sagt. Was auch immer in deinem Leben geschieht. Und auch wir alle, wir wollen das im Glauben festhalten, im Glauben ausharren. Was auch immer in unserem Volk noch geschieht. Wie es auch immer weitergeht. Was auch immer im Evangelikalismus noch alles passiert. Was auch immer in dieser Gemeinde passiert. Was auch immer, ich spreche die Eltern an, mit unseren Kindern passiert. Du, Herr, bist der, der von Uranfängen mein Gott und mein Heiliger ist. Da kann es sein, dass wir wirklich nichts mehr von Gottes Wegen begreifen, dass uns alles wirklich unglaublich vorkommt. Halten wir trotzdem im Glauben fest, dieser Gott, der geht Wege, die wir nicht verstehen. Aber dieser Gott, der geht Wege als der Heilige, in denen er sich nicht zu schade ist, diese Wege mit uns zu gehen. Und das heißt beharrlich, die Verheißung festzuhalten, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Amen.